Immer mehr Führungskräfte beklagen mir gegenüber, sie hätten einen fünfstelligen Betrag in Headhunting investiert, wurden aber nicht erfolgreich vermittelt. Anfangs dachte ich mir, das kann sich nur um ein Missverständnis handeln, da Headhunter B2B bezahlt werden und von Kandidaten kein Geld für eine Vermittlung verlangen. Aber seitdem ich das sogenannte Inverse Headhunting vor ein paar Jahren erstmalig entdeckt habe, weiß ich, dass diese Vermittlungsversprechen wirklich existent sind. Dabei handelt es sich nicht um ein Karrierecoaching, sondern um eine Done-for-You-Dienstleistung. Denn Headhunter vermitteln ja Unternehmen und Führungskräfte und Inverse impliziert das Ganze andersrum. Ich habe es ja schon mal in der Folge 25 des Podcasts angesprochen. Das Versprechen des inversen Headhuntings klingt verlockend. Wir vermitteln Unternehmen an Sie, lieber Bewerber. Sie zahlen mir 25.000 Euro und erhalten dann wieder einen Job auf Ihrem Level für 250.000 Euro. Da die Episode 25 dieses Channels allgemein das Thema B2C-Karriere-Coaching inklusive Outplacement fokussiert hat, möchte ich in dieser Folge vordergründig mit inversem Headhunting ins Gericht gehen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Der Grund, warum die meisten Karrieredienstleister ihre Versprechen auf Executive-Level nicht einhalten können, ist ganz einfach. Outplacement, New Placement und Inverses Headhunting oder Inverses Headhunting zu Deutsch sowie allgemeine Karrierecoaches sind seit langem nicht mehr im Arbeitsmarkt aktiv, sondern arbeiten seit Jahren oder gar Jahrzehnten ausschließlich als B2C-Jobcoaches oder angebliche Vermittler. Also sie beraten keine B2B-Entscheider wie Aufsichtsräte, Private-Equity-Häuser bzw. Inhaber von Unternehmen oder die Vorstandsebene bei Personalentscheidungen auf Führungskräfte-Level. Aber wollen sie in der Jobsuche dahingehend beraten, wie sie als Jobsucher vorgehen sollen und diese Entscheider approachen und überzeugen können. Besonders Outplacement kommt ja ursprünglich aus dem mentalen Coaching-Bereich. Also wenn es darum geht, eine kürzliche Trennung oder Kündigung aufzuarbeiten und ist methodisch nicht versiert, die konzentrieren sich hauptsächlich auf offene Stellenbewerbungen und haben so für den verdeckten Stellenmarkt nicht die richtige Methodik ausgerichtet. Da viele Senior Executives das mittlerweile auch erkannt haben, waren ein paar Berater schlau genug, eine sehr ähnliche, noch teurere und vor allem genauso schlechte Vorgehensweise als inverses Headhunting zu taufen. Ich möchte die heutige Episode um ein paar Inhalte zu der Folge 25 ergänzen. Sehen Sie mir daher ein paar Redundanzen bitte nach, falls Sie diese schon kennen. Lassen Sie uns mal mit dem Punkt 1 meiner Kritik und dem gleichzeitig vermeintlichen USP der Inverse Headhunter starten. Nämlich mit der Behauptung, man verfüge über ein Netzwerk zu Unternehmensentscheidern. Im Verkaufsgespräch behaupten inverse Headhunter gerne mal, sie hätten ein aktives Netzwerk zu Unternehmensentscheidern und der Begriff Inverse Headhunting soll dies ja auch implizieren. Ähnlich wie konventionelle Headhunter mit Netzwerken pitchen. Meine Antwort, das ist nichts weiter als ein Marketing-Gag. Das heißt, kein Inverse Headhunter hat Netzwerk oder Zugang zu Entscheidern, zu denen sie dann als Jobsucher vermittelt werden und ich kann Ihnen das auch ganz plausibel darlegen. Dabei stellt man sich nämlich die Frage, welcher Benefit geht für einen Unternehmensentscheider einher, sich mit einem Personaldienstleister zu treffen, der aber keinen strategischen Input zur Geschäftsentwicklung bietet? Damit meine ich PI-Häuser, DAX-Vorstände, Inhaber, wie auch ganz prominent immer gepitcht wird. Outplacement als Dienstleistung, zu welcher auch inverses Headhunting kategorisiert wird, ist lediglich ein Kostenfaktor im Rahmen von Kündigungen. Und das ist klassische Personalbereichsaufgabe. Kein Unternehmensentscheider trifft sich ergo mit Inverse Headhuntern, denn dieser generiert keinen strategischen Benefit aus einem solchen Meeting. Durch inverses Headhunting, Outplacement oder Karrierecoaching als Angebot lässt sich für einen Berater kein Netzwerk zu Entscheidern spinnen. Kontakte könnten höchstens Personaler sein, aber diese sind von Outplacement-Beratern, die sich als Inverse Headhunter tarnen und sie mit CVs vollspammen, genervt und dazu später gerne mehr. Okay, Herr Roth, aber vielleicht verfügt der inverse Headhunter über ein existierendes Netzwerk aus Vorstandsbuddies aus früheren Zeiten. Mag sein, aber nutzen tut es Ihnen als Jobsucher nichts. Denn in dem Fall müsste dieser Unternehmensentscheider-Netzwerkkontakt dem inverse Headhunter-Kumpel völlige Transparenz über Strategie und interne Strukturen gewähren und ihm öffnen, welche Positionen denn in-house gerade wackelig sind. Das ist doch unrealistisch, denn wie viele Unternehmensentscheidungen und Unternehmen müsste der Berater, also der Inverse Headhunter, dann treffen, um ein Netzwerk und Opportunities für all seine Aufträge und Kandidaten, die jobsuchend sind, zur Verfügung stellen zu können? Und vor allem, warum sollte man als Entscheider überhaupt dieses Level an Transparenz gewähren? Inverse Headhunter und Outplacement-Berater nehmen ja ohnehin kein B2B-Suchmandat an, im Gegensatz zu klassischen Headhuntern. Man muss das mit dem Netzwerk einfach mal zu Ende denken. Andersrum geht die Rechnung auf. Headhunting bedeutet, ich bekomme einen konkreten Suchauftrag für eine spezifische Vakanz, diese also zu besetzen, verstehe den Need, die Strategie und schöpfe dann durch einen systematischen Research aus einem großen Pool an Kandidaten, die wechselwillig sind oder zumindest nicht abgeneigt sind, wenn es um Geschäftsführungsvakanzen geht. Ein Headhunter kann Kandidaten recht effizient überzeugen. Dieses Versprechen, mehrere Kandidaten für eine Vakanz zu finden, im Sinne einer Longlist, kann ich geben, aber reverse, verschiedene Insider-Vakanzen an einen Kandidaten heranzutragen, ist nicht möglich. Und noch was, was ich Ihnen als Personalberater sagen kann, wenn Inverse Headhunter dieses Insiderwissen über Vakanzen in den Unternehmen hätten, warum holen Sie sich nicht das B2B bezahlte und beauftragte Suchmandat? Die Besetzungswahrscheinlichkeit durch eine systematische und geresearchte Longlist an Kandidaten, also auch an mehreren Kandidaten, ist doch viel höher, als 1 bis 2 Jobsucherprofile zu schicken. Und es ist zudem auch lohnender, B2B für Executive Search-Aufträge bezahlt zu werden. Und in Klammern, das nicht nur für einen Search, sondern gleich für mehrere Suchaufträge, wenn man das Wissen doch hätte. Damit zusammenhängend ist auch folgender Grund: Ich kann meine Netzwerkkontakte auf Unternehmensseite nicht ständig mit Jobsucher-CVs bombardieren, oder? Man hat ja nicht nur 1 bis 2 Jobsucher-Kunden im Monat, sondern treibt eine gewisse Masse vor sich her, die dann immer an dieselben Entscheider-Kontakte geschickt würden. Da nimmt man mich als Dienstleister seitens der Entscheider doch gar nicht mehr ernst, wenn es nicht mal eine Vakanz, also einen Bedarf für diese Quantität an CVs gibt. Das passiert also definitiv nicht. Was übrig bleibt als Konsequenz, wenn es weder ein Netzwerk gibt, noch die wenigen Netzwerkkontakte auf Entscheiderebene nutzbar zu machen sind, ein inverser Headhunter bedient sich derselben schlechten Methodik wie Outplacement bzw. New Placement im verdeckten Arbeitsmarkt. Es werden massenhafte Standardbewerbungen an eine Vielzahl von Unternehmen kalt verschickt, sogenannte Schrotflinten-Initiativbewerbungen, die auf den Zufall einer Vakanz in den Unternehmen bauen, alleinig auf diesen Zufall, die es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geben wird. Und lassen Sie mich durch Punkt 2 genau auf das Thema eingehen, auf die Schrotflinten-Initiativbewerbung, in Anführungszeichen auf diese Methodik. Man verlässt sich dabei, wie gesagt, alleinig auf den Zufall, dass es gerade zu dem Zeitpunkt eine Vakanz auf C-Level gibt, was sehr unrealistisch ist. Da es unrealistisch ist, setzt man auf Masse. So entsteht die Schrotflinten-Initiativbewerbungsmethodik. Es werden einfach Standard-CVs und Anschreiben massenhaft verschickt, ohne Individualisierung pro Ansprache. Standards und Masse sind weder angemessen noch erfolgreich. Diese Berater wissen nämlich nicht, wie man Entscheider approacht und an den Tisch kommt, wie strategisches Netzwerken wirklich funktioniert. Neben dem unrealistischen Zufall, der hier heraufbeschworen werden soll, werden sie als Senior Executive auch in eine Art Bittstellerposition manövriert, die ihrem Level und Track Record nicht gerecht wird. Fakt ist, man muss langfristiger Teil des strategischen Netzwerks von Unternehmensentscheidern, damit meine ich wie gesagt Private Equity Häuser, Inhaber, Aufsichtsräte, Vorstände etc. werden. Und um das zu erreichen, muss man erstmalig an den Tisch kommen, also persönlich ins Gespräch kommen. Und um das zu schaffen, muss man etwas anzubieten haben wiederum, das relevant ist, so dass sich ein Treffen ergibt. Aus diesem Erstgespräch heraus kann man dann im Laufe mehrerer Folgegespräche verschiedene Einsatzmöglichkeiten erarbeiten. Aber man muss an den Tisch kommen als Grundvoraussetzung, um in Pole Position zu sein für Bedarfe und Einsatzmöglichkeiten langfristig. Eine Bewerbung auf eine nicht vorhandene Vakanz, also einen nicht vorhandenen Bedarf, ist nicht relevant genug dafür, dass sich ein Entscheider für sie Zeit nimmt. Daher landet die Bewerbung im Müll oder wird an HR weiterdelegiert, auch wenn man direkt den Entscheider adressiert hatte mit seiner Ansprache. Das bringt sie nicht weiter, weil HR zu spät oder gar nicht bei Besetzungen in Zukunft herangezogen wird auf diesem Level. Daher nützt es für sie auch nichts, in einer Datenbank zukünftig gelagert zu sein. Also wie landet man am Tisch der Entscheider und wird Teil des strategischen Netzwerks langfristig, um bei Exec-Besetzungen in Pole Position zu sein? Und genau das erkläre ich ausführlich in der Podcast-Episode 70, die einen klaren Leitfaden für den verdeckten Arbeitsmarkt völlig kostenfrei für Sie bereithält. Hören Sie gerne mal rein in die 70er-Folge, wenn Sie diese noch nicht kennen. Ach ja, und noch eine Story, die ich aus meinem Alltag und Gesprächen von Personalern erfahren habe. Es landen auch ab und zu noch 3 bis 4 Initiativbewerbungen mit derselben Position, aber natürlich mit auch dem gleichen Layout und dem gleichen Standardbewerbungsanschreiben beim selben Unternehmen, ohne dass es dort überhaupt einen Bedarf, eine Vakanz gibt. Und das passiert regelmäßig. Einer hat mir mal erzählt, er hätte vom Vorstand 8 CVs am selben Tag mit dem gleichen Layout weitergeleitet bekommen und es wären auch 3 Head of Supply Chains dabei gewesen, ohne dass es dafür überhaupt einen Bedarf gibt. Klingt für mich nicht nach Insiderwissen für Sie als Individuum, oder? Abgesehen davon, dass die jeweilige Initiativbewerbung ja bei HR und in einer Datenbank gelandet ist, was ja nicht das erklärte Ziel ist, wie gesagt, ist das maximal unseriös. Was Sie erwarten, wenn Sie Inverses Headhunting beauftragen? Einen Berater mit Netzwerk zu Entscheidern, wo Sie empfohlen werden. Was Sie aber dafür bekommen? Eine massenhafte Raussendung Ihrer Standardbewerbung an Unternehmen, was von einem Werkstätten oftmals dann operationalisiert und umgesetzt wird. Der guten Ordnung halber muss ich sagen, dass für rare Fachkräfte diese massenhafte Standardversendung, also die Schrotflinte, sehr gut funktioniert, da diese sofort geheiert werden, trifft mal so eine Initiativbewerbung ein. Es gibt da kandidatenseitig einen Mangel und arbeitgeberseitig eine hohe Nachfrage in Form von Vakanzen. Aber Inverse Headhunting hat dieses Vorgehen einfach 1:1 auf den Executive-Bereich übertragen, wo es kaum Vakanzen und Bedarfe seitens der Unternehmen gibt und gleichzeitig viele Kandidaten, also Anwärter, auf diese wenigen C-Level-Vakanzen. Es ist also ein diametraler Arbeitsmarkt für Führungskräfte, der nicht nach denselben Prinzipien funktionieren kann. Ich denke, ich konnte jetzt darstellen, dass eine Vermittlung über Netzwerk nicht stattfinden kann. Daher ist Inverse Headhunting auch nichts anderes als Out- bzw. New Placement oder Karrierecoachings mit Done-for-You-Charakter. Lassen Sie mich gerne noch auf die Ursache des Problems eingehen, was die erwähnten Dienstleistungen betrifft und Ihnen auch anhand konkreter weiterer Kritikpunkte belegen, wie sich dieses Problem manifestiert im Rahmen Ihrer Jobsuche. Die Erklärung für die unerfolgreiche Beratung lautet: Diese Dienstleister sind seit langem nicht mehr im Arbeitsmarkt aktiv, sondern arbeiten seit Jahren oder gar Jahrzehnten ausschließlich als B2C-Jobcoaches oder angebliche Vermittler. Also sie beraten keine B2B-Entscheider wie Aufsichtsräte, PEs, Inhaber von Unternehmen, Vorstände bei Personalentscheidungen auf Executive Level, aber wollen ihnen in der Jobsuche dahingehend mit Rat zur Seite stehen, wie sie dabei vorgehen sollen und diese Entscheider approachen und überzeugen können. Wie in der Einleitung erwähnt, ist das genau das Problem. Die Kenntnisse, die dort vermittelt werden, sind daher nicht state of the art und nicht repräsentativ. Sie reflektieren also nicht den Arbeitsmarkt für Sie. Diese Dienstleister vermitteln keine aktuelle Arbeitgebersicht, die Sie sich als jobsuchender Kunde aber einkaufen, da Sie täglich nur B2C beratend sind. Dabei sind 2 Elemente wichtig in meiner Kritik. Nicht state of the art und zudem nicht repräsentativ. Nicht aktuell ist dabei leicht verständlich, denn sie sind ja nicht mehr im Arbeitsmarkt aktiv und vermitteln auch keine aktuellen Kenntnisse. Okay, was meine ich mit repräsentativ? Dabei beziehe ich mich darauf, dass diese Dienstleister nicht nur keine aktuelle, sondern auch überhaupt keine Arbeitgebersicht für sie abbilden können. Sie sprechen ja nur B2C täglich mit jobsuchenden Kandidaten. Dass sich kein B2B-Entscheider mit ihnen trifft, haben wir schon herausgearbeitet. Aber blicken wir zudem mal in die Historie der meisten Jobberater in diesem Umfeld. Da gibt es zum einen ehemalige Führungskräfte, die aus eigener Brille ein paar Hirings getätigt haben und daraus berichten. Okay, das ist schon weit weg von weitreichender Erfahrung. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Manche waren zumindest mal Personaler in Unternehmen früher und haben mehr Erfahrung in Einstellungsprozessen. Aber auch hier gibt es ein Problem. Man hat ja zumeist als ehemaliger interner Personaler vor einigen Jahren nur eine Handvoll Unternehmensentscheider aus interner Perspektive beraten und verfügt daher nicht über eine repräsentative Stichprobe, also nicht nur über veraltete Kenntnisse, sondern zu einer geringen Stichprobe aus ein paar wenigen Unternehmen für diesen Erkenntnisgewinn. Dieses Know-how repräsentiert nicht ausreichend valide den Arbeitsmarkt für sie. Ein Headhunter hingegen berät viel mehr Unternehmen, auch unterschiedlicher Branchen und deren unterschiedliche Entscheider, was eine repräsentative Stichprobe zur Folge hat. Auch ist ein erfolgreicher Headhunter im Gegensatz zu diesen Dienstleistern täglich mit Unternehmensentscheidern heutzutage in Kontakt. Ich weiß, dass einige Inverse Headhunter ehemalige Headhunter waren, um nochmal den Begriff Headhunter zu erwähnen, was ja schon mal repräsentativer ist. Jedoch bleibt dann trotzdem der Vorwurf der Aktualität, also State of the Art, bestehen. Woher soll ein Jobcoach, Outplacer oder Inverser also wissen, wie der Großteil der Entscheider in der Industrie Personalentscheidungen heutzutage trifft und Sie als jobsuchender Executive dabei beraten, in der Jobsuche auf Führungskräfte-Level oder gar C-Level erfolgreich zu sein. Neben der Schrotflinten-Methodik erkennt man diese mangelnde Expertise auch in anderen Bereichen der Bewerbung und hier ein paar Beispiele. Erstens, falsche Tipps bezüglich Headhunter. Diese inverse Headhunter oder Outplacement-Berater postulieren gerne, dass die meisten Führungskräfte Vakanzen über uns, also den Kanal der Headhunter im Executive Search, besetzt werden. Schön wär's. Das ist nicht wahr, denn wir sind nicht der Primärkanal, sondern das strategische Netzwerk der Unternehmensentscheider wird zuerst evaluiert, bevor wir dann in Betracht gezogen werden, also bevor auch für uns Geld in Form eines Suchauftrags ausgegeben wird. Grund Nummer 1. Außerdem sind wir Headhunter B2B fokussiert und unser Pain ist die Mandatsgenerierung B2B bezogen. Und darauf wird unsere Zeit investiert. In B2B Akquise. Es ist nicht der Job eines Headhunters, einem Kandidaten einen Job zu besorgen. Das möchte ja Inverse Headhunting als Lücke für sich nutzen. Man kann sich als Headhunter auch nicht daran erinnern, mal einen CDO getroffen zu haben vor 3 Jahren. Ergo, erfolgreiche Headhunter sind weder der Nummer 1 Kanal für Sie in der Jobsuche, noch haben Sie Lust, sich ständig mit Initiativbewerbern abzugeben und können das vom Geschäftsmodell auch gar nicht. Ich als Headhunter erhalte 10 Initiativbewerbungen pro Tag. Wann soll ich mich um meine Kunden, Projekte und die Auftragsakquise kümmern? Auch die Anzahl an Mandaten auf einer Metaebene ist bei den meisten Headhuntern zu gering, um zufällig etwas im Angebot zu haben. Ein durchschnittlicher Headhunter im Executive Search hat 10 bis 15 Mandate pro Jahr. Und da soll dann was dabei sein? Also wenn wir gerade kein passendes Suchmandat haben, können wir nichts für Sie in der Jobsuche tun. Das ist leider so. Stellen Sie sich einfach die Frage, wie groß muss der Zufall sein, dass der Executive Search Berater gerade zu dem Zeitpunkt ein passendes Mandat hat, zu dem ich selbst suche. Und dann muss ich ja auch noch besser passen als Kandidaten, die für die Longlist systematisch geresearched wurden. Was ist also sinnvoller und rationaler, als 20 Top-Headhunter aktiv anzuschreiben, was ja in solchen Jobberatungen ständig empfohlen wird? Die Antwort, sich über Online-Portale wie LinkedIn und Xing lieber finden und selbst ansprechen zu lassen, und zwar zum richtigen Zeitpunkt und das auch noch von allen Headhuntern, die sich auf Executive Search fokussiert haben. Es gibt ungefähr 300 bis 400 allein in der Dachregion. Also ich habe dadurch auch noch eine größere Reichweite an Headhuntern, die mich hier approachen, statt einfach nur 10 bis 20 aktiv anzuschreiben, und werde auch noch zum richtigen Zeitpunkt einer Vakanz angesprochen. Das klingt ganz einfach und logisch und das ist es auch, wenn man weiß, wie es funktioniert, also wie man sein Profil einmal richtig, also gut auffindbar, anzulegen hat. Aber hier besteht ja das nächste Problem der Online-Profilberatung. Man muss wissen, wie der Kandidaten-Research auf LinkedIn und Xing stattfindet, um Sie als Jobsucher dabei beraten zu können, wie Sie Ihr Profil reverse sozusagen ausrichten sollten. Denn diese Berater haben nie selbst Kandidaten-Research im Zuge von Executive Search-Mandaten betrieben. Also man kann Ihnen ja dann als Jobsucher nicht darstellen, wie Sie Ihr Profil zum Beispiel gemäß der Boolschen Suche, die wir verwenden, das ist die Systematik im Research, also wie Sie Ihr Profil verschlagworten sollten, um für die richtigen Anfragen von Recruitern auffindbar zu sein und infolgedessen angesprochen zu werden. Viele Berater in diesem Karrierekontext wissen das nicht und konzentrieren sich darauf, wie toll ihr Profil darzustellen ist. Und das ist zwar ein Element, aber das viel wichtigere Element ist die Auffindbarkeit und nicht die gute Darstellung. Denn ohne dass ihr Profil in der Suchmaske der Recruiter bei passenden Anfragen auftaucht, also auffindbar ist, bringt ihnen die tollste Darstellung nichts. Zu Anfang eines jeden Neuorientierungsprozesses steht die sogenannte Positionierungsarbeit. Was erhoffen Sie sich als Jobsucher dabei einzukaufen? Sie bezahlen einen Arbeitsmarktexperten, der die eigenen Vorstellungen challenged bzw. ergänzt, also Perspektiven erweitert und mit dem Arbeitsmarkt abgleicht. Das Ergebnis der Positionierungsarbeit, das mir jedoch ehemalige Kunden von inversen Headhuntern präsentieren, ist lediglich eine Wunschliste dieser Jobsucher ohne realistische Reflexion aus Arbeitsmarktperspektive. Außerdem liegt der Fokus der Positionierungsarbeit nicht auf dem Track Record, sondern auf Soft Skills, wie ich diesen Dokumenten dann immer entnehme, die im ersten Schritt der Bewerbung und in der ersten Orientierung völlig irrelevant sind. Das bemerke ich dann auch im nächsten Schritt, und zwar in den Unterlagen, aus denen keine relevante Positionierung hervorgeht. Ach ja, und in Bezug auf die Bewerbungsunterlagen gibt es noch einen neuesten Streich, bei dem die kreativen Berater versuchen, ganz innovativ zu sein. Der Videopitch, Seit 1 bis 2 Jahren ist im CV der Inverse Headhunting und Outplacement-Kunden immer ein QR-Code abgebildet, der dann zu einem Video verlinkt, bei dem sich der Bewerber vorstellt. Es ist nicht nur das Zeitproblem, denn die Aufmerksamkeitsspanne von Headhuntern und Entscheidern ist viel zu kurz, um sich das Video anzusehen, das ich hier bemängle. Das Video kann für ihre Selbstdarstellung sogar kontraproduktiv sein. Dazu werde ich aber eine eigene Podcast-Episode aufnehmen, um den Rahmen dieser nicht zu sprengen. Abonnieren Sie da den Podcast, wenn noch nicht geschehen, und dann verpassen Sie die Folge auch nicht. Summa summarum lässt sich Folgendes nochmal subsumieren. Inverses Headhunting ist ein Marketing-Gag, denn A, es besteht kein Netzwerk zu Entscheidern, denn Entscheider treffen sich aus strategischen Motiven nicht mit inversen Headhuntern. B, selbst wenn der Berater Netzwerkkontakte aus alten Zeiten auf Entscheiderebene haben sollte, bekommt er keine relevante Transparenz in den Unternehmen und kann mit seinen Entscheiderkontakten nicht ständig so umgehen, dass er denen CVs zuspielt, also diese zuspammt, ohne dass es für diese Profile gerade auch einen Bedarf gibt. Und bei Wissen um einen bestehenden Bedarf in Form einer Executive Vakanz würde man sich als Dienstleister eher das Suchmandat holen, wie im Executive Search, da es lohnender ist und auch erfolgsversprechender ist. Zweitens, die Konsequenz, sie werden nicht an Netzwerkkontakte vermittelt. Man approacht, wie in allen anderen Dienstleistungsformaten dieser Art, kalt, massenhaft Firmenentscheider für sie mittels der unerfolgreichen und unangebrachten Schrotflinten-Initiativbewerbung. Wir haben auch herausgearbeitet, dass die Kenntnisse, die in den meisten Karrierecoachings, also Outplacement, Inverse Headhunting Prozessen angewandt und überbracht werden, nicht State of the Art sind und ausschließlich B2C und auf einer geringen Stichprobe basiert, also nicht repräsentativ sind. Diese Berater sind seit Jahren ausschließlich B2C beratend und reflektieren nicht den aktuellen Arbeitsmarkt für sie und können ihnen nicht valide übermitteln, wie sie Entscheider approachen sollten, da diese seit Jahren keine Entscheider bei Personaleinstellungsfragen beraten. Und auch die damalige Erfahrung im Arbeitsmarkt basiert auf einer sehr geringen, nicht repräsentativen Stichprobe an Personalauswahleinstellungen und Beratungen von Entscheidern auf Executive Level. Das Ergebnis sehen Sie dann im Zuge der Zusammenarbeit in Form der Positionierungsarbeit, den falschen Tipps zu Headhuntern und in den Unterlagen sowie Online-Profilen, welche nicht auf das Wesentliche fokussiert sind. So viel zum Summary. Was sollten Sie jetzt aber persönlich in Ihrer Neuorientierungsphase tun? Denn das Dilemma besteht ja darin, dass Headhunter B2C nicht interessiert sind, also helfen können, aber nicht wollen. Und jene Berater, die die B2C-Dienstleistung anbieten, also das wollen, können es nicht. Der erste Schritt wäre jener, sich von dem Gedanken einer inversen Vermittlungsdienstleistung zu verabschieden. Das konnte ich hoffentlich durch die Podcast-Episode erreichen. Dann gilt es, Headhunter, die im Arbeitsmarkt aktiv sind und auch repräsentativ sind von ihren Kenntnissen, mal darauf anzusprechen. Und so habe ich auch meine Dienstleistung im Sinne des Executive Career Coachings ins Leben gerufen. Ich wurde darauf immer angesprochen, ob ich dabei nicht helfen kann mit meinem Know-how. Und ich möchte jetzt hier keine Werbeveranstaltung draus machen, denn die Kritik soll wirklich valide sein. Sie finden Infos und Kontaktmöglichkeiten dazu gerne in den Shownotes dieser Episode. Dabei noch ein abschließender Tipp, wenn Sie erlauben, bei der Auswahl der Dienstleistung. Das Thema Erfolgsquote ist meistens fake. Wenn jemand einen Job findet, kann man es nicht direkt auf eine professionelle Beratung zurückführen und erst recht nicht auf eine Vermittlung, sondern es gibt ja verschiedene Gründe und Wege, zum Beispiel der offene Stellenmarkt oder ein eigenes persönliches Netzwerk des Jobsuchenden. Man spricht aber gerne von einer Erfolgs- bzw. ja gar Vermittlungsquote. Im klassischen Headhunting kann ich es schon darauf zurückführen, dass ich den Kandidaten für das Unternehmen kalt angesprochen habe, der dann am Ende beim Unternehmen auch unterschreibt. Die Unterschrift ist direkt auf meine Initiative und Ansprache zurückzuführen. Also an das Unternehmen kann ich das Versprechen geben, jemanden zu finden, aber nicht an Kandidaten. Abgesehen davon müsste mir das Unternehmen maximale Transparenz über Struktur und Strategie gewähren, wenn ich vermitteln soll, wie im ersten Kritikpunkt auch schon angesprochen. Das kann im Inverse Headhunting nicht stattfinden und daher ist die Vermittlungs- oder Erfolgsquote einfach gehaltloses Marketing. Hinterfragen Sie daher lieber genau, wenn Sie diese tollen Erfolge der Dienstleistung präsentiert bekommen, wie zum Beispiel, wie viele der Schrotflintenansprachen münden denn in einem Gespräch am Tisch der Entscheider? Ist der Joberfolg, also die Unterschrift eines Arbeitsvertrags, denn auf Ihre Dienstleistung oder auf das persönliche Netzwerk oder eine ganz andere, normale, offene Stelle bei StepStone oder LinkedIn zurückzuführen, wenn Sie über Erfolg sprechen? Zählt das auch in Ihre Erfolgsquote? Wie viele passende Recruiter-Anfragen erreichen denn einen Kunden Ihrerseits nach Optimierung des LinkedIn-Profils? dass sie einen Job finden, ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit her irgendwo bei über 90%. Die Frage ist, welchen Job? Die Frage ist, mit welchen Mitteln, also effizient, wie lange haben sie gesucht? Ist das denn zurückzuführen auf irgendeine Art von Dienstleistung oder nicht? Darum soll es gehen und man sollte sich nicht rühmen mit irgendwelchen Erfolgsquoten auf dieser Ebene. Unabhängig von diesem letzten Tipp des kritischen Umgangs mit der Erfolgsquote rate ich Ihnen natürlich abschließend dazu, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene für Sie. Ihr Dominik Roth.